Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge 42. Heute am 28. September 2018. Wie gewohnt mit mir, Konstantin van Leinten. Und mit der hochwürdigen.
Ach, ist das so, Corinna Budras?
Ja, nachdem du ja jetzt inzwischen mit royalen Gesprächspartnern verkehrst.
Stimmt, davon darf ich ja gleich noch
das
erzählen.
Das strahlt so von dir ab. Genau, das wird uns gleich beschäftigen. Corinna hat ein Interview mit einer Königin geführt. Das trug sich zu auf dem Deutschen Juristentag, auf dem wir beide gestern und vorgestern waren. Der ist zum einen der Grund, warum die Sendung diesmal erst am Freitag erscheint, und der wird auch gleich die Themen unter anderem prägen. Wir haben überhaupt eine ganze Menge Themen. Bevor wir zu denen kommen, noch ein kleiner Nachtrag, eine kleine Richtigstellung zur letzten Sendung. Wir sprachen da über den Hambacher Forst. Ich habe gesagt, dass die Leute, die da diese Baumhäuser gebaut haben, durchaus auch teilweise gewaltbereit sind. Das ist auch zutreffend, aber ein Detail stimmte nicht, nämlich diese angebliche Falle, die da installiert worden sei. Das hatte die Polizei zunächst selbst so gemeldet. Die hatte da so ein Bild von so einem Eimer voller Schutt und meinte quasi, der sei da installiert worden und würde dann Leuten auf den Kopf fallen und die möglicherweise töten. Das hat die Polizei im Nachhinein richtig gestellt. Der Zweck dieses Eimers war ein anderer, der diente eher so zur Stabilisierung oder als Gegengewicht für irgendwas, und das war jetzt keine Falle, um da Leute umzubringen. Das wollten wir hiermit richtig stellen und kommen dann zu den Themen.
Genau, hochaktuell. Wir müssen über Brett Kavanaugh sprechen und Christine Blasey Ford. Gestern war eine spektakuläre Anhörung im Senat, im amerikanischen Senat, die also mich ehrlich gesagt die halbe Nacht gekostet hat. Darüber wollen wir gleich sprechen. Wir sprechen außerdem noch über die EU-Kommission, die Polen verklagt hat wegen der Zwangspensionierung von Richtern. Und das war übrigens auch ein großes Thema, das sich durchzog durch den Deutschen Juristentag, und über den werden wir natürlich auch berichten und ein bisschen erzählen, was da eigentlich Thema war, was die Beschlüsse waren, was eigentlich der Deutsche Juristentag überhaupt ist.
Genau.
Und dann haben wir noch ein Thema, das Anfang
der Woche. Das ungerechte
Urteil. Ja, das OLG Frankfurt zur Klage eines Israeli gegen Kuwait Air. Das ist eben eine ziemlich spektakuläre Verfahren gewesen, was schon im vergangenen Jahr für Furore sorgte, weil eben der Vorwurf der Diskriminierung von und Antisemitismus vor allen Dingen geäußert wurde. Und jetzt hat das OLG nachgelegt, hat sozusagen die Sache im Kern bestätigt, und da habe ich ehrlich gesagt ein paar Anmerkungen zu. Dann haben wir natürlich das gerechte Urteil,
das die Sache abrundet. Wir haben auch noch lose mit Kavanaugh zusammenhängend, aber nochmal in einer anderen Liga spielend, America's Dad and Rapist, Bill Cosby, der ins Gefängnis wandert.
Genau, der hat jetzt sein Urteil bekommen. Soll ich das vielleicht einfach mal vorziehen? Das ist jetzt nämlich nur eine kurze Sache. Wir wollen nachtragen, dass das Urteil gefällt wurde, denn wir haben ja schon länglich über dieses Thema gesprochen. Bill Cosby ist eben der Everybody's Darling gewesen, über lange Zeit einer der bekanntesten schwarzen Schauspieler in den Vereinigten Staaten. Dann stellte sich in den vergangenen Jahren raus, dass er Frauen vergewaltigt haben soll im umnebelten Zustand, also hat sie unter Drogen gesetzt und dann eben vergewaltigt. Dafür musste er schon zahlen, 3,2 Millionen an eine Klägerin. Aber strafrechtlich war das immer lange Zeit offen. Er wurde jetzt vor einigen Monaten eben schuldig gesprochen, auch im Zuge der MeToo-Welle, die da über das Land und über die Welt eigentlich gerollt ist. Und
haben wir auch schon in einer der früheren Sendungen, wer es nachhören will, besprochen, das Urteil damals. Aber jetzt gab es das Strafmaß. Ne? Das wird genau in den USA quasi separat festgesetzt, weil die Jury ja das Urteil fällt, aber der Richter dann für das Strafmaß und auch für die Frage Aussetzung auf Bewährung, Kaution oder Ähnliches zuständig ist.
Richtig. Und da ist eben ziemlich eindeutig, also auf Bewährung kommt er nicht raus, sondern ganz im Gegenteil, das hat eben der Richter rundweg abgelehnt, hat gesagt, er ist eben ein Sexualstraftäter Sexualverbrecher, der hinter Gittern gehört. Und zwar mindestens für 3 Jahre Haft. Ist auch eine interessante Konstellation, dass man sagt, dass jemand mindestens 3 Jahre, 3 bis 10 Jahre in Haft kommen soll. $25.000 Geldstrafe.
Das wird dann die Bewährungskommission entscheiden. Also quasi 3 Jahre ist der früheste Zeitpunkt, wo er eine Chance auf Entlassung hätte. Und 10 Jahre ist der späteste Zeitpunkt, wo er auf jeden Fall rauskommen wird.
Ja, das ist dann eben so ein Strafrahmen. Das fand ich auch sehr...
Ja, das ist in den USA anders als bei uns durchaus üblich, dass da so eine Spannweite angegeben wird. Ja, und eben keine Chance. Also sie haben da ja argumentiert, was weiß ich, er sei doch ein alter Greis und praktisch blind und so weiter. Ja, Pech gehabt. Also er geht jetzt trotzdem erstmal ins Gefängnis.
Ja, das zu also Bill Cosby. Nun also zu Brett Kavanaugh, der uns jetzt schon in der 3. Woche beschäftigt. Also jener hochhonorige Mann, Jurist, der eigentlich Supreme Court Justice werden soll, geht es nach dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und der, bei dem es lange Zeit klar aussah, als würde er tatsächlich das Rennen machen. Aber nun hat er sich immer neuen Vorwürfen zu stellen. Vielleicht fegen wir erstmal zusammen, was in der vergangenen Woche da aufgelaufen ist. Denn es ist eben nicht nur die eine Dame aus den frühen 80er Jahren, also eine Bekanntschaft eben, die ihm schwere Vorwürfe macht, sondern es sind 2 neue hinzugekommen. Der New Yorker hatte zuerst berichtet von Vorwürfen, die Deborah Ramirez erhoben hat gegenüber Brett Kavanaugh. Und die sind natürlich auch extrem peinlicher Natur, sollte es denn stimmen. Da geht es um eine Party, an der er teilgenommen hatte in seinem Freshman-Year, also dem ersten College-Jahr in Yale, in der Elite-Universität Yale. Und da soll er sich im betrunkenen Zustand vor dieser Frau komplett entblößt haben, also zumindest mit seinem Penis vor ihr hin und her gewedelt haben. Und das war natürlich ein Detail.
Allerdings in einer größeren Runde, ne? Also es hatte jetzt nicht den Charakter von wir sind zu zweit in einem Zimmer und ich ziehe mich ungefragt aus, sondern mehr so, es ist eine Party und ich finde das jetzt irgendwie witzig, meine Hosen runterzulassen, was natürlich trotzdem irgendwie übergriffig ist, aber vielleicht finde ich trotzdem den Charakter dieses Vorgangs etwas anders färbt.
Und der zweite Vorwurf ist ganz erheblich, ist auch wirklich der krasseste, der bisher erhoben wurde und von niemand geringeren als Avenatti, dem Staranwalt der Stormy Daniels, schon vertritt und nun auch eine Frau vertritt, die behauptet, Brett Kavanaugh und sein Freund Mark Judge, von dem hier auch schon die Rede war vergangene Woche, die sollen bei Partys zugegen gewesen sein und da auch kräftig mitgemischt haben, bei denen es zu Massenvergewaltigungen gekommen ist.
Also, okay.
Ja, Gang-Rapes. Und das ist natürlich ein unfassbar krasser Vorwurf, der jetzt im Raum steht, noch nicht weiter substantiiert wurde, aber der ihn natürlich zusätzlich unter Druck setzt. Also sie hat berichtet von mindestens 10 Partys, an denen die beiden eben teilgenommen haben sollen. Und da soll es sozusagen sollen Mädchen, Schülerinnen vergewaltigt worden sein von mehreren Jungs. Das wäre natürlich ein unfassbarer Vorwurf.
Ja, ja.
Den er natürlich, das muss man sagen, auch hier wieder.
Also da wundert man sich ein bisschen, ohne das jetzt final bewerten zu wollen, aber mehrere Partys mit Massenvergewaltigungen, wäre das nicht vielleicht doch in den letzten 30 Jahren schon mal publik geworden? So?
Ja.
Ich meine, diese blöde Geschichte da auf der Party sich nackig auszuziehen, ja, okay. Diese andere Sache mit der Christine Blasey Ford, überhaupt nicht okay, aber vorstellbar, dass das sozusagen bisher nicht publik wurde, aber mehrere Partys mit Massenvergewaltigungen,
Ja.
Naja, gut, auf
das
jeden Fall
jetzt im Raum.
Muss er sich eine ganze Menge unangenehmer Fragen gefallen lassen. Ne?
Ja. Letzte Woche war am Anfang der Woche sorgte schon für Furore ein Interview mit Fox News, wo er mit seiner Frau Rede und Antwort stehen musste über einen längeren Zeitraum und wirklich auch also ganz intim Auskunft über sein Sexualleben gegeben hat. Wir hören hier vielleicht mal rein.
I did not have sexual intercourse or anything close to sexual intercourse in high school or for many years thereafter. And the girls from the schools I went to and I were
friends. So you're saying that all through all these years that are in question, you were a virgin?
That's correct.
Ja, um das vielleicht jetzt auch nochmal zu übersetzen für diejenigen, die bei Englisch nicht so schnell mitkommen. Also hier wurde eben, hat er relativ deutlich gesagt, ich habe so etwas nie getan. Es kam weder auf dieser Party noch auf anderen Partys zu sexuellen Übergriffen. Und dann hat die Dame, also die Interviewerin von Fox News, nachgefragt, ob er denn tatsächlich Jungfrau gewesen sei.
Also während Virgin. Der Highschool und für mehrere Jahre danach. Das genau. war ja seine Aussage. Und er meint, ja. Also natürlich auch, muss man sagen, durchaus unangenehm, sich jetzt über solche Details irgendwie seines Sexuallebens befragen lassen zu müssen. Ja. Wenn die Vorwürfe nicht stimmen sollten, wäre das natürlich sehr unschön. Aber ja, so ist das halt, wenn man sein Amt bekleiden will. Und dann, das war ja jetzt noch ein Fernsehinterview, was wir gerade gehört haben, aber genau. dann kam es ja vor allen Dingen zu der großen Anhörung.
Der Punkt bei diesem Fernsehinterview ist eben einfach, dass das jetzt schon in die Geschichte eingegangen ist als die berühmte Virgin Defense. Ne? Also im Grunde genommen die Verteidigung mit dem Hinweis, ich war doch Jungfrau. Und das eben für einen Kandidaten, der für eins der höchsten Ämter in diesem Land kandidiert, das ist schon einfach unfassbar, was für Abgründe sich da auftun, also was da gerade vor sich geht. Deswegen, da sind wir jetzt eben auch ganz schnell bei der Anhörung, wo es einfach gerade so weiterging. Am gestrigen Donnerstag fand eben die Anhörung im Senat statt. Und die war von vorne bis hinten sehr ungewöhnlich. Sie wurde nämlich geführt von gar nicht dem Vorsitzenden des Komitees, von des Justizausschusses, der da die Federführung hat, sondern die Republikaner haben eigens eine Staatsanwältin angeheuert, die diese Vernehmung, die Anhörung führen sollte. Das ist eben ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang, hat es eben noch nie gegeben. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Republikaner einfach Schiss haben, ne? Dass das nach hinten losgeht, wenn deutlich wird, dass in ihren Reihen, wie damals bei Anita Hill, nur Männer sind, nur weiße, alte Männer, die jetzt die Frau anhören müssen, ihr Fragen stellen müssen. Das haben sie sich nicht zugetraut.
Da haben sie lieber eine Frau quasi diese Rolle übernehmen lassen.
Genau, und die ist eben sehr erfahren darin, ist eben eine Staatsanwältin, die in Sachen Sexcrime ganz, ganz viel Befragungen macht und leitet. Und das hat in der Tat schon ein ganz anderes Bild gegeben. Und was man da eben zu sehen bekommen hat über viele Stunden, ich habe jetzt auch nicht alles geguckt, aber doch schon wirklich viele Passagen, war einfach emotional total aufwühlend. Das ist wirklich das Aufwühlendste gewesen, was ich seit langer Zeit gesehen habe, weil man einfach nur immer dachte, man möchte wirklich nicht in der Haut von irgendjemandem stecken. Weder von ihr natürlich, noch auch von ihm, die sich da ausziehen müssen.
Im übertragenen Sinn.
Im übertragenen Sinn.
Im buchstäblichen Sinn kriegt er es ja immer ganz gut hin.
Vor der ganzen Welt. Also das ist schon wirklich ziemlich bitter und es ging auch hoch emotional zu. Vielleicht fangen wir mal mit ihm an, denn er hat, glaube ich, so ziemlich alles durchgemacht an Emotionalität, was die Klaviatur hergibt. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern ich glaube auch, dass er viel wirklich sehr echt davon war. Also er war wütend, ja, also er hat wirklich, das sieht man auch an seinem Gesichtsausdruck. Also da gibt es ja wirklich ganz krasse Fotos.
Ja, richtig, ne? Also
blanke Wut.
Ja, ja, es mag natürlich total nachvollziehbar. Also wenn die Vorwürfe nicht stimmen, ist natürlich total nachvollziehbar, dass man wütend ist, sich jetzt in dieser Situation wiederzufinden. Aber es gibt jetzt so richtig hässliche Fotos von ihm auf einmal, wo er vorher immer so der total harmlose, softe Good Guy war und jetzt, hat man ihn da von einer anderen nicht unbedingt vorteilhaften Seite erlebt. Haben wir da nicht eigentlich auch einen Einspieler?
Da haben wir auch einen O-Ton von ihm.
My family and my name have been totally and permanently destroyed by vicious and false additional accusations.
Ja, also der Ruf komplett zerstört von ihm und seiner Familie, von Vorwürfen, die jeglicher Grundlage entbehren und die er einfach nur als fürchterlich und widerlich brandmarkt. Da war eben Wut dabei, Verzweiflung, das muss man auch sagen. Es war Überheblichkeit auch dabei. Dann mitunter war den Tränen sehr nah, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass die letzten Wochen sehr fordernd gewesen sind, dass er wahnsinnig viele Reaktionen bekommen hat, auch wüste Beschimpfungen. Ich glaube, beide Seiten haben Morddrohungen bekommen und können seitdem tatsächlich wahrscheinlich keine einzige ruhige Nacht verbringen.
Ja gut, nur dass die eine Seite halt irgendwie Personenschutz hat und steinreich ist und die andere nicht. Ne? Und sie die eine Seite zumindest, wenn es stimmt. Ah, sie jetzt doch auch?
Sie hat auch Personenschutz. Vielleicht muss man einfach auch deutlicherweise nochmal sagen, was ihre Vorwürfe sind. Ne? Sie sagt eben, sie hat ist im gleichen Vorort aufgewachsen wie Brett Kavanaugh in der Nähe von Washington. Er hat ihn, war in einer Gruppe mit Freunden, die mit seiner Clique befreundet waren. Die haben also einen Sommer lang im Jahr 1982 eben die eine oder andere Party miteinander oder so ein Hangout dann miteinander verbracht. Und auf einer dieser Zusammenkünfte am Abend soll es eben dazu gekommen sein, das schildert sie eben in dieser Anhörung ziemlich dezidiert, wie sie die Treppe hochgeht, um einfach aufs Klo zu gehen. Und dann wird sie von hinten in ein Zimmer geschubst. Und auf einmal sind Brett Kavanaugh da und sein Freund Mark Judge. Kavanaugh soll sich auf sie gestürzt haben, soll sie begrapscht und befummelt haben, soll versucht haben, sie auszuziehen. Und als sie versucht hat zu schreien, hat er ihr die Hand vor den Mund gelegt und sie hatte Angst, sie erstickt. Dann kam es zum Gerangel. Mark Judge hat sich auf sie geworfen. Irgendwann konnte sie fliehen, ist aufs Klo gerannt, hat da angstvoll gewartet, bis die beiden aus dem Zimmer gehen und ist dann gerannt. Und eine wirklich auch sehr einprägsame Szene, die sie schildert, ist, hören wir jetzt gleich nochmal rein, da wird sie gefragt, was denn das ist, woran sie sich am stärksten erinnert von diesem Abend.
Indelible in the hippocampus is the laughter, the uproarious laughter between the two, and they're having fun at my expense.
Also das fürchterliche Gelächter zwischen den beiden hat sich in ihr Gehirn eingebrannt. Wie sie sich lustig machen über sie, also die eben gerade noch geschildert hat, wie sie Angst erfüllt hat und wie sie Todesangst hatte. Sie dachte wirklich, er bringt sie um. Und dann machen sie sich auch noch lustig. Also ja. Das sind schon wirklich unfassbare Szenen gewesen, die, finde, schon für sich sehr ergreifend waren.
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, inwieweit es überhaupt noch möglich sein wird, tatsächlich die Wahrheit dieser Vorwürfe aufzuklären, weiß ich nicht. Ja, es scheint mir recht schwierig, so etwas irgendwie nach 30 Jahren noch einwandfrei zu ermitteln. Aber ich glaube, im politischen Sinne, und letztlich ist es ja alles eine politische Veranstaltung, letztlich ist auf beiden Seiten Demokraten wie Republikaner völlig egal, ob er es gemacht hat oder nicht, sondern einfach nur, ob sie ihn irgendwie als tragfähigen Kandidaten auf den Supreme Court heben.
Also egal ist es ihm wirklich nicht. Das glaube ich einfach.
Den Parteien doch. Das glaube ich schon. Das ist für die ist die Frau eine Figur auf dem Schachbrett und er auch und ihn wollen sie mit ihr irgendwie runterkegeln.
Das glaube ich wirklich nicht. Da würde ich echt vehement widersprechen. Ich glaube, es ist schon durchaus wichtig, zu was ihr passiert ist und was sie sagt, dass ihr passiert ist, weil es eben für so viele steht. Und das wurde ja auch deutlich, ne, dass so viele dann auch sich mit ihr identifizieren. Also sie hat
ja in der Bevölkerung vielleicht, aber in diesem Komitee, bei diesen Befragungen, da geht es doch ganz klar darum, auf der einen Seite ihn einfach als Person, als Charakter zu demontieren, respektive eben umgekehrt sie. Und ich glaube, dass ihm die gestrige Anhörung jedenfalls echt nicht gut bekommen ist, denn wie du gerade schon sagtest, sehr emotionale Auftritt von ihm und dieses Fehlen von irgendwie Souveränität und dieser teilweise eben auch tatsächlich dann irgendwie überhebliche, wütende Tonfall, das macht einfach keine gute Figur. Das ist einfach nicht das Bild, eines Supreme Court-Richters, wie man es gerne haben möchte.
Und ja, darum geht es ja letztendlich. Genau. Ne? Denn ja. Es ist, was man hier auch nochmal deutlich sagen muss, das wurde auch viel diskutiert, es ist natürlich kein Gerichtsverfahren, kein Strafrechtsverfahren, wo es auch um die Unschuldsvermutung geht. Die sollte natürlich immer im Raum stehen. Ich finde auch, in solchen Situationen muss man natürlich immer deutlich sagen, dass er grundweg sagt, er war es nicht. Er hat so etwas niemals gemacht. Das muss man natürlich, spielt natürlich da eine Rolle. Aber letztendlich geht es ja um die Frage, was für ein Mann ist er? Wie geht er auch mit Konflikten um? Und ist er sozusagen in der Lage, auch persönlich und charakterlich in der Lage, dieses wirklich sehr ehrenvoller Amt auszufüllen.
Ja, genau, und das meine ich. Und da hat er eben eine schlechte Figur für abgegeben. Ja. Insofern, ja, ist das, glaube ich, durchaus im Sinne der Demokraten verlaufen. Ob es wirklich am Ende jetzt den Ausschlag gibt, das weiß ich auch nicht, denn die Republikaner haben nun mal immer noch die Mehrheit und können halt sagen, ja, ist ja alles schön, was ihr hier vorgetragen habt, aber ist halt auch alles total unbewiesen und wir wählen ihn jetzt einfach trotzdem dahin, aber...
Die Entscheidung wird übrigens heute getroffen, an diesem Freitag. Ne? Also tatsächlich wurde für diesen Freitag dann die Abstimmung anberaumt, jetzt wird sich entscheiden, hopp oder top.
Es ist natürlich super brenzlig für die, ne? Stell dir vor, sie geben ihn dahin und dann kommt im Anschluss noch irgendwas raus, was vielleicht tatsächlich belegt, dass die Vorwürfe stimmen oder so. Junge, also dann viel Vergnügen, ja.
Ist es natürlich einfacher, ihn jetzt abzusägen, ne? Und sagen, es wäre natürlich...
Ja gut, aber bald sind die Midterm-Elections, dann verlieren die Republikaner möglicherweise ihre Mehrheit und damit die Möglichkeit, einen dieser extrem wichtigen Posten zu besetzen. Also schon High-Stakes- Poker sozusagen, was da gespielt wird.
Ich finde eine Sache, die mich irritiert hat bei diesen ganzen Dingen, ich finde auch gar nicht so sehr, also mich hat irritiert, dass das keine Rolle spielt, denn ich finde gar nicht so sehr, dass da Aussage gegen Aussage steht. Ne? Natürlich ist es formal so, dass sie sagt, er war es und er sagt, ich war es nicht. Ich finde eine Sache, die sich mir immer so aufdrängt, finde ich irritierend, dass das keine Rolle spielt, nämlich was ist denn einfach, wenn es so gewesen ist und er sich nicht dran erinnert, weil es für ihn nicht wichtig war? Weißt du, denn nach so vielen Jahren, nach 36 Jahren, du erinnerst dich ja wirklich nur an die Dinge, die dich emotional aufgewühlt haben. Und das ist ja das Perfide manchmal an solchen Konstellationen, dass Täter jetzt von, ob es Mobbing ist oder Belästigung, vielleicht war es ihm einfach egal, ja, und das war ein Riesenspaß. Natürlich hatte er nicht im Sinn, sie zu vergewaltigen oder gar umzubringen. Vielleicht war das eine so fulminante, also auch ganz schäbige Nummer, die er dann außerdem noch, also nicht nur, weil er komplett besoffen war, sondern weil er auch so gedankenlos war, das einfach von sich zu.
So nach dem Motto, da war ich halt besoffen, da habe ich die halt bei der Party ein bisschen befummelt, was stellt die sich so an, habe ich schon längst vergessen und für sie war es halt irgendwie ein viel einprägsameres Erlebnis und sie hat es viel krasser wahrgenommen als er.
Es wäre auch nicht das erste Mal, dass es so ist.
Nee, ist so eine vorstellbare Hypothese, klar.
Ich hatte wirklich ein Gespräch, das mich auch lange beschäftigt hat mit einem Bekannten, der von seinem 25-jährigen Abiturtreffen erzählt hat und der sagte, da stand eben einer, an die konnte ich mich gar nicht erinnern, aber dann habe ich sie mal angesprochen und meinte so, na, wie läuft's denn jetzt, was macht sie? Und dann hat sie ihm ihr Weinglas ins Gesicht geschüttet. Und er war komplett baff und dann stellte sich heraus, diese Frau hatte er über Jahre hinweg verarscht, immer wieder. Und das war ihm einfach entfallen, weil es für ihn nicht wichtig war. Und für sie war es die Welt und für sie hat es so viel verändert, dass sie ihm nach 25 Jahren noch das Weinglas ins Gesicht geschüttet hat. Und das finde ich auch dann nochmal besonders perfide, weil es die... nochmal dieses unglaubliche Machtverhältnis zwischen den beiden, auch jetzt noch nach 36 Jahren, wenn meine Theorie stimmt, ne, nochmal so demonstriert, ne, dass es einfach für ihn einfach so eine Lappalie vielleicht war, an die er sich gar nicht mehr erinnert und für sie hat es ihr Leben verändert. Das ist einfach, finde ich.
Wenn das alles so war, es kann natürlich, muss man jetzt vorsichtshalber auch nochmal erwähnen, auch eben einfach alles ganz anders sein. Aber ja, wäre jedenfalls möglich. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und natürlich berichten, was rauskommt letzten Endes.
Genau.
Ja, und dann kommen wir jetzt doch mal zu einem völlig anderen Thema, nämlich Osteuropa, namentlich Ungarn und Polen. Da hat es zwei Entwicklungen gegeben, die man jetzt beide mal gemeinsam quasi erwähnen kann. Die eine liegt schon etwas länger zurück, ich glaube ungefähr 2 Wochen jetzt. Das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, nun auch gegen Ungarn ein Rechtsstaatsverfahren einzuleiten, so wie es gegen Polen ja bekanntlich schon seit einiger Zeit läuft. Dafür war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die kam auch zustande bei einigen Enthaltungen, aus letztlich ähnlichen Gründen wie in Polen. Natürlich sind die Details, welche Gesetze da jetzt genau beschlossen wurden, andere, aber es läuft ebenfalls auf zum einen Unterwanderung der Justiz und zum anderen auch massive Einschränkungen von Meinungs-, Pressefreiheit und ähnlichen Dingen hinaus. Es wird auch auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen, nämlich keins. Das ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. Dieses Rechtsstaatsverfahren hat einfach einen Wert von null. Wenn man halt mit Leuten kooperiert, denen es egal ist, dass sie so diese Paria-Rolle einnehmen, die sich darin geradezu wohlfühlen, denn spürbare Sanktionen sind nicht möglich, mit Ausnahme des Ausschlusses des Stimmrechts, welches eben halt auch nicht in Betracht kommt, weil Polen und Ungarn sich da gegenseitig den Rücken frei halten. Einzige Überlegung wäre jetzt vielleicht, da es ja jetzt gegen beide eins gibt, ob man dann, wenn es denn tatsächlich mal zu einer Abstimmung über diesen Stimmrechtsausschluss käme, das verbinden könnte und dann sagen könnte, okay, ist jetzt quasi eins gegen euch beide und deshalb dürft ihr nicht nur in Hinblick auf die Entscheidung, die euch unmittelbar betrifft, nicht abstimmen, das ist ja eh klar, sondern ihr dürft auch nicht Veto einlegen für den jeweils anderen. Dann könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht zu irgendwelchen Sanktionen käme. Aber ich habe meine starken Zweifel und halte deshalb für wichtiger die andere Entwicklung, die sich jetzt in Bezug auf Polen vollzogen hat. Da hat die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, also sprich einfach letztlich eine Klage zum EuGH eingereicht. Das gibt es ja immer mal wieder. Ne? Dafür sind jetzt auch keine, ist jetzt irgendwie nicht die Zustimmung sämtlicher Mitgliedstaaten oder dergleichen erforderlich, sondern die Kommission ist einfach die Hüterin der europäischen Verträge. Wenn einzelne Mitgliedstaaten dagegen verstoßen, dann kann sie deshalb klagen. Das betrifft ja beispielsweise auch alle möglichen Dinge, zum Beispiel Luftreinhaltewerte oder ähnliches, ja. Das ist sozusagen einerseits niederschwelliger, weil es nicht so diese Systemfrage stellt, aber andererseits setzt es ja trotzdem genau an dem richtigen Punkt an, denn es steht zum einen in Artikel 47 der Charta der Europäischen Grundrechte, der trägt den Titel Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, ja. Also sprich, es gibt diese Verpflichtung, eine funktionierende Justiz zu haben, auch auf, wenn du so willst, einfach gesetzlicher europäischer Ebene, ohne den Weg über dieses Rechtsstaatsverfahren gehen zu müssen. Und auf Basis der Verletzung dieses Artikel 47 und des Artikels 19 des EU-Vertrages, der sinngemäß dasselbe sagt, kann die Kommission eben klagen. Und wenn der EuGH dann sich ihrer Einschätzung anschließen sollte, möglicherweise sogar schon im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, dann können eben entsprechend Sanktionen verhängt werden, also namentlich.
Ja, wie sehen die aus?
Ja, Strafzahlungen, ne? Mhm. Also, und zwar potenziell auch in der Form, dass das schon im einstweiligen Verfahren passiert. Das war in Bezug auf Polen erstmalig der Fall. Da ging es um was ganz anderes. Da ging es um die Rodung eines Waldes. Ja, aber das war letztes Jahr zum ersten Mal, dass das im einstweiligen Rechtsschutzverfahren gemacht wurde. Und da können dann halt jeden Tag 100.000 fällig werden oder so. Das summiert sich und tut weh. Oder auch noch mehr als dieses übrigens. Und ehrlich gesagt, ich habe lange so gehadert mit mir selbst, wie ich das, also was ein zweckmäßiges Vorgehen in dieser ganzen Problematik meiner Einschätzung nach ist, denn rein rechtlich betrachtet ist die Sache ja sozusagen klar, also man muss leider wirklich sagen, was in den beiden Ländern abgeht, ist einfach in keinster Weise mit EU-Recht irgendwie zu vereinbaren und auf einer Wertungsebene genauso. Aber es hat natürlich eben immer auch diese diplomatische Funktion sozusagen, wie sehr will man die jetzt in die Enge treiben und die Daumenschrauben anlegen und ich bin inzwischen der Meinung, soweit man kann.
Ja.
Also Stärke
ist. Denn auf der anderen Seite ist ja eben auch die Gefahr, dass es so ein bisschen zum Märtyrertum kommt, ne? Und man sagen kann, ja, die böse EU, ja, wir regiert uns immer rein und wir können nicht mal selber entscheiden. Und da ist ja immer die Gefahr, dass das sozusagen dann die Regierung im Land noch stärkt.
Ja, und es wurde zwischen Polen und der Kommission, da läuft es ja eben schon länger, dieses Rechtsschutzverfahren, Kommuniqués noch und nöcher hin und her gereicht. Das Fazit ist, Polen weicht letztlich kein Jota von seiner Position ab, die bleiben einfach dabei. Und wie gesagt, also mit Diplomatie, mit irgendwie diesem sanften Druck, mit diesen Unmutsbekundungen kommt man nicht weiter. Und dann kann man einfach nur entweder sagen, okay, wir nehmen das schlicht und ergreifend hin, dass ihr gegen die europäischen Verträge verstößt. Das ist irgendwie wichtiger, dass ihr halt hier trotzdem dabei bleibt oder halt nicht. Und ich bin inzwischen der Meinung, nicht. Und Stärke ist einfach die einzige Sprache, die diese Regierungen verstehen. Und die empfinden das als lächerlich, glaube ich, was im Rahmen dieses Rechtsverfahrens abgeht. Ich glaube, die lachen darüber, so mehr oder weniger.
Wirklich?
Ja. Naja, also ich weiß nicht, ob sie lachen, aber jedenfalls, sie haben, sagen wir mal, glaube ich, ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass ihnen auf diese Weise nichts droht, dass sie das, wenn überhaupt, sogar noch innenpolitisch nutzbar machen können, in dem Sinne, dass sie halt einerseits sich über die Übergriffigkeit der EU beklagen, andererseits aber von der EU eben gar nicht wirklich irgendwas zu befürchten haben. Und das, finde ich, kann man halt auf diesem etwas profaneren Weg, der einfach der Vertragsverletzungsklage, jetzt doch mal versuchen zu ändern. Da eben wirklich einfach mit drakonischen Geldstrafen zu Werke schreiten, und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich weiß nicht, also klar, kann natürlich auch sein, man kann natürlich auch sagen, vielleicht kommt es dann wirklich zum Eklat, zum Bruch, zum Austritt, mag alles sein, aber dann soll es so sein. Hm. Also ich bin nicht dafür, Leute, also Mitgliedstaaten, um jeden Preis der EU gewogen zu halten. Also mir ist eine kleinere EU, die aber irgendwie einen Grundkonsens gemeinsamer Werte und rechtlicher Vorstellungen hat, lieber als eine, die jeden drin hält, aber dafür letztlich einfach nur noch eine Freihandelszone ist. Hm. Also mal gucken, ob das alles überhaupt so kommt. Aber der EuGH hat ja noch nicht entschieden. Aber ich wäre dafür, also ist inzwischen meine Auffassung, dass man da echt einfach mal auf den Tisch schauen muss.
Interessanterweise ist das ja auch ein Thema, das auf dem Juristentag auch extrem präsent war.
Ja.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich der Juristentag? Das ist ein Treffen, das alle 2 Jahre stattfindet.
Sehr traditionsreich.
Sehr traditionsreich. Geht ins 19. Jahrhundert zurück. Es treffen sich alle Juristen, die, also Richter, Hochschullehrer, Staatsanwälte, Anwälte, die
auch Wirtschaftsvertreter,
irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen wollen auf die Gesetzgebung und das, was die Regierung beschließt an neuen Gesetzesvorhaben. Und das ist dann immer eine 3-tägige Veranstaltung, wo die auch extrem gut vorbereitet ist. Also da sind verschiedene Themen, die auch schon ein Jahr vorher feststehen. Dann werden Gutachten vergeben und Stellungnahmen, alles im Vorfeld eingeholt. Die werden dann präsentiert und diskutiert. Und am Ende des 2. Tages wird dann tatsächlich werden Beschlüsse gefasst. Also quasi Aufgaben, die dem Gesetzgeber an die Hand gegeben werden, also zum Beispiel zur Reform des Unterhaltsrechts im Familienrecht war das jetzt ein Thema zum Beispiel. Es gab auch strafrechtliche Diskussionen oder das Verfahrensrecht, also insbesondere Sammelklagen waren ein ganz strittiger Punkt.
Ja, so zu den einzelnen Referaten dort kommen wir gleich noch, nicht zu allen, aber zumindest zu den spannendsten. Aber vielleicht im Vorfeld, du sagtest ja gerade schon, Polen und Ungarn spielten da eine Rolle, und zwar bei der Eröffnungsveranstaltung vor allem. Ne? Da werden so Reden gehalten, auch von sehr honorigen Personen, beispielsweise ja. Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat gesprochen, Andreas Voskuhle, die Bundesjustizministerin Katharina Barley hat gesprochen, die Königin von Schweden, jetzt können wir es ja mal sagen, hat ebenfalls gesprochen.
Ihre Majestät, Königin von Schweden.
Ja.
Silvia.
Silvia, genau. Ohne dass sie sich, glaube ich, verabredet hätten, war eigentlich in fast allen Reden die Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit das Leitmotiv. Und Polen und Ungarn wurden von allen Beteiligten, die ja jetzt durchaus kritische Denker sind und versuchen, allen Seiten Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, wurden Polen und Ungarn also wirklich auch vorbehaltlos als einfach Mahnmale Beispiele dafür zitiert, wo die Reise hingehen kann, wenn man nicht aufpasst. Also da war niemand, der gesagt hätte, ach naja, wir tun Polen und Ungarn irgendwie Unrecht, wenn wir sie so schlecht darstellen, sondern es war schon ganz klar irgendwie die Sorge, seht, so weit kann es kommen. Und dann natürlich mit Verweis auf Entwicklungen innerhalb von Deutschland, die natürlich noch nicht ansatzweise die Qualität haben wie dort, aber von denen man eben die Sorge hat, dass es mal dahin führen könnte. Ja, das war so ein bisschen, also was wurde dann zitiert? Zum Beispiel der jetzt in letzter Zeit wiederholt zu beobachtende Trend der Missachtung von Gerichtsurteilen. Darüber haben wir in der Sendung häufiger gesprochen.
Statt Wetzlar. Sami A. natürlich.
Fahrverbote in Bayern. Eben die Indienstnahme der Justiz durch die Politik im Sinne von, die Richter mögen mal so entscheiden, wie es uns genehm ist und Schrägstrich, wie wir glauben, dass es unseren Wählern in den Kram passt, Stichwort Volksempfinden und dergleichen. Und also ich persönlich, ehrlich gesagt, finde es ein bisschen alarmistisch. Also ich glaube, so ganz kurz bevor steht er jetzt irgendwie noch nicht, der große Verfassungsbruch.
Aber man kann es auch nicht unkommentiert lassen.
Aber man kann es auch nicht unkommentiert lassen. Ne? Ja. Und das war so stimmungsmäßig so das überlagernde Thema des Juristentages, ne? Ja. Kann man, glaube ich, so sagen.
So, kommen wir mal zu den einzelnen Abteilungen, wie es dann so heißt. Du hast dir Strafrecht ein bisschen genauer angeguckt. Was war da das Thema?
Ich fände ein wahnsinnig spannendes Thema. Leider ein Thema, das, ehrlich gesagt, glaube ich, also erstens wurde nichts Revolutionäres beschlossen. Es gab durchaus.
Magst du es erstmal nennen?
Ja, okay. Das Thema lautet Strafzumessungsrichtlinien versus freies tatrichterliches Ermessen.
Und für alle Nichtjuristen bedeutet es, warum kriegt man in Hamburg für eine Tat 2 Jahre und auf Bewährung und in Bayern für eine vergleichbare Tat 5 Jahre im Knast?
Ne? Zum Beispiel, genau. Das ist besonders ausgeprägt bei Betäubungsmittelstrafrecht. Da ist also echt so, dass du in Bayern tatsächlich das teilweise mehr als das Doppelte kriegst. Es gibt das aber auch für andere Deliktsbereiche und je nach Bundesland, auch je nach Gerichtsbezirk. Es gibt da wirklich so gerichtsbezirksspezifische Usancen. Ja, die einen machen es so, die anderen machen es so. Es gibt so inoffizielle Tabellen innerhalb der Gerichtsbezirke, was so eine angemessene Strafe sei für dieses und für jenes. Die haben natürlich keinerlei, also die werden nicht abgestimmt. Und das führt eben zu krassen regionalen Unterschieden im Strafniveau.
Ja, und die sind übrigens möglich, weil es in Deutschland einen Strafrahmen gibt, ne? Also der vorgegeben ist im Strafgesetzbuch. Für eine Straftat gibt es eben einen Rahmen, der fängt eben vielleicht beim halben Jahr an, ja, auf Bewährung und geht halt hoch bis 5 Jahre.
Ja, oder wie zum Beispiel, also Diebstahl finde ich ist immer ein ganz schönes Beispiel. Der einfache Diebstahl ohne Qualifikation reicht von Geldstrafe, also im Prinzip kannst du 5 Tagessätze bis zu 5 Jahren Haft, ja. Mhm. Das ist und das ist symptomatisch, also die Strafrahmen sind immer in Deutschland sehr, sehr weit in aller Regel. Und das ist auffällig, dass im Studium, auch im Referendariat, die Frage, hast du dich einer Straftat schuldig gemacht und wenn ja, welcher Straftat hast du dich schuldig gemacht, sehr, sehr ausführlich diskutiert und gelehrt wird. Und die Frage, was bekommst du eigentlich dafür, überhaupt keine Rolle spielt.
Obwohl es das ist, was die Bevölkerung denn interessiert und den Täter natürlich.
Ja, und den Täter auch. Also gut, am liebsten wäre ihm natürlich ein Freispruch. Aber also zum Beispiel, weißt du, so Raub- oder räuberische Erpressung, so ein ganz klassisches Studienproblem, ja. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Dingen oder Betrug oder Trickdiebstahl. Da wird Hirnschmalz ohne Ende drauf verwendet. Die Strafrahmen sind dieselben. Ja, also wenn man die Qualifikationen einrechnet, dann ergeben sich auf einmal kleine Unterschiede. Aber die tausendmal wichtigere Frage in der Praxis ist halt nicht das eine oder das andere, sondern was kriege ich dafür? Und das, wie gerade schon gesagt, eben in der Ausbildung spielt es keine Rolle. Was passiert dann, wenn du also Staatsanwalt oder Strafrichter wirst? Naja, du machst halt das, was alle machen. Ja, also du guckst halt einfach, du fragst einfach die älteren Kollegen, hier, keine Ahnung, irgendwie so und so viel mal vorbestraft, hat Folgendes gemacht, was wäre denn hier so der übliche Tarif? Und was auch immer der ist, ungefähr so machst du es dann halt auch, weil du hast sowieso schon genug andere Probleme und man weiß ja, wie das ist, Juristerei ist sehr konservativ konventionsgebunden, da willst du nicht der Ausreißer sein, der sagt, ich mache jetzt aber das Doppelte oder die Hälfte. Das führt natürlich einmal einfach zu einer Verstetigung des Status quo, unabhängig davon, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Und diese Verstetigung findet aber eben innerhalb der einzelnen Gerichtsbezirke statt. Also wenn du Richter in Düsseldorf bist, dann willst du wissen, was machen die anderen Richter an meinem Gericht und vielleicht in der Revisionsinstanz. Aber was die Richter in Bayern machen, ist dir relativ egal, weil damit hast du eh nichts zu tun, kommst nicht mit denen in Berührung. So kommen eben diese lokal unterschiedlichen Strafniveaus zustande. Und das ist natürlich vom Gleichheitsgrundsatz schwierig, denn das ist ja kein...
Eigentlich eine Katastrophe.
Eben, also lokale Usancen sind ja kein sinnvolles Differenzierungskriterium. Das Argument, das haben wir halt hier schon immer so gemacht, mir ist an mir, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein.
So, und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Was schlägt der Juristentag vor?
Also es gibt, das weitgehendste Modell ist das amerikanische, das nennt sich Sentencing Guidelines, was die dort haben. Die haben also ein ganz dezidiertes Punktesystem auf einer Skala, die reicht von 1 bis 43. Da hat jedes Delikt hat erstmal einen Grundwert, sagen wir mal, was weiß ich, ein Diebstahl hat vielleicht einen Grundwert von 5 und irgendwie einen Menschenraub von 35 oder so. Und dann gibt es Punkte dazu, zum Beispiel für den Einsatz einer Waffe, für 100.000, 200.000, 2 Millionen also erbeutetes Geld oder eben Menge von Rauschgift, was involviert war oder was auch immer. Ne? Also so wirklich, das wird so Punkt für Punkt quasi abgehakt. Dasselbe gilt für die Vorstrafen. Auch da ist es komplett mathematisiert. Hast wirklich eine Tabelle und dann hast du aus dem Koeffizient der Vorstrafe und der Deliktsschwere kommst du dann in so ein Kästchen. Und da hast du dann zwar immer noch einen Spielraum innerhalb dieses Kästchens, aber nur noch einen kleinen. Und du kannst zwar inzwischen davon abweichen, früher war es mal bindend in den USA, inzwischen kannst du davon abweichen als Gericht, musst das dann aber gesondert begründen, was dazu führt, dass diese Sentencing Guidelines in der Praxis immer noch meist dann tatsächlich eben das Ergebnis auswerfen, was auch tatsächlich verhängt wird. Und dieses Modell wurde mit einer Gegenstimme. Also einer hat dafür gestimmt, alle anderen haben es abgelehnt. Mhm. Kommt für die Teilnehmer überhaupt nicht im Entferntesten in Frage.
Weil es zu schematisch ist?
Genau, also das Argument ist halt, ne, das führt zu einer Mathematisierung des Rechts, das wird den Besonderheiten jedes Täters und jeder Tat nicht mehr gerecht. Natürlich.
Und dann könnte man es auch ausrechnen lassen vom Computer. Ne?
Das ungefähr so, da sind wir ja nur...
Die Angst.
Ja. Und ich kann das natürlich im Ansatz nachvollziehen. Natürlich spielt dabei aber auch eine Besitzstandswahrung der Richter eine Rolle. Die finden das natürlich immer schön, möglichst frei entscheiden zu können. Und auch vielleicht eine gewisse Selbstüberschätzung, weil ja, ein weites Ermessen, was der Richter hat, kann natürlich zu mehr Einzelfallgerechtigkeit führen. Es kann aber auch genauso gut dazu führen, dass der Richter sich vielleicht auch unbewusst vermutlich, davon einwickeln lässt, dass er den einen Angeklagten sympathisch findet, den anderen unsympathisch, dass der eine attraktiv ist, der andere unattraktiv, dass der Richter einfach irgendwie besonders schlechte Laune an dem einen Tag hat, an dem anderen besonders gut drauf ist. Das sind natürlich auch alles Faktoren, die du natürlich nicht in die Urteilsbegründung schreiben wirst, aber die einfach deine Strafmaßentscheidung genauso beeinflussen können. Und das hat dann überhaupt, das ist dann eher Einzelfallungerechtigkeit. Und das umgehst du natürlich auch mit solchen Sentencing Guidelines, ne? Wenn du da so objektiv quantifizierbare Faktoren quasi nur den Ausschlag geben, dann hast du dieses Problem nicht. Die goldene Mitte liegt wahrscheinlich eben irgendwo dazwischen. Eine Sache wurde beschlossen, die finde ich tatsächlich absolut naheliegend und plausibel, dass man eine Strafzumessungsdatenbank einrichtet, eine deutschlandweite, sodass also du dann als Gericht eben tatsächlich so formelle die Rahmenumstände einträgst. Bei einem Raub jetzt vielleicht die Summe der Beute, ist jemand zu Schaden gekommen, ja, nein, Vorstrafen und so weiter. Und dann, was du verhängt hast und dass quasi andere Gerichte das dann abrufen können, einfach nur um so einen Referenzrahmen zu haben. Das müssen die nicht abrufen, geschweige denn, dass sie sich daran halten müssten. Und natürlich dürfen sie immer einpreisen, dass ihr Fall aber vielleicht anders liegt oder einfach ihre Gerechtigkeitsvorstellung eine andere ist. Aber sie haben zumindest mal einfach so einen Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist zumindest eine behutsame Entwicklung, denke ich, in diese Richtung, wenn es denn auch von der Politik tatsächlich umgesetzt wird. Ne? Denn das ist ja, das haben wir eben schon gesagt, dieser Juristentag, die fassen Beschlüsse. Die werden schon durchaus wahrgenommen in Berlin, denn das sind schon auf dem Juristentag echt alles Leute, die Ahnung haben, wovon sie da reden.
Das sind also schon wirklich Diskussionen auf sehr hohem Niveau.
Ja, also das war zum Beispiel das Strafrecht wurde moderiert von dem Richter Rathke, der ja lange Zeit eben Senatsvorsitzender in Strafsachen am BGH war und jetzt Bundesverfassungsrichter ist. Und dann waren also so mit die honorigsten Strafverteidiger des Landes da. Und also ist schon wirklich hochkarätige, schlaue Leute, die da sprechen. Aber wird man sehen müssen, ob sich jetzt dieser Vorschlag irgendwie durchsetzt oder nicht. Ich habe übrigens zu dieser ganzen strafrechtlichen Thematik auch 3 Texte geschrieben, die ihr finden könnt in den Shownotes. Und die liegen wohl wo, diese Texte?
Auf FAZ Einspruch, unserem Online-Magazin, nicht nur für Juristen, aber für alle, die sich für dieses Themengebiet interessieren.
Genau, da könnt ihr auf fazeinspruch.de gehen und euch ein Abo klicken. Ihr werdet in einer stetig wachsenden, guten Gesellschaft. Genau.
Vielleicht ein Punkt, der auch noch diskutiert wurde, fand ich ganz spannend, auch wenn ich es nur am Rande mitgekriegt habe, aber die Musterfeststellungsklage musste sich am ersten Test unterziehen, ist ja noch nicht in Kraft. Am 1. November gibt es die Möglichkeiten quasi für Kollektivklagen, dass sich Verbraucher zusammenrotten und dann vorgehen. Es wird dann eben durch einen Verband durchgesetzt. Also Stichwort Diesel, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Dieses Skandal wird dann von dem Verbraucherverband, Bundeszentraler Verbraucherverband, durchgefochten gemeinsam mit dem ADAC. Und dann profitieren hoffentlich irgendwann mal Verbraucher. Das ist eben ein neues Instrument, was jetzt bald das Tageslicht erblickt und schon im Vorfeld in Grund und Boden diskutiert wurde und kritisiert wurde, weil es gesagt wurde, die Argumentation war im Wesentlichen, es reicht überhaupt nicht aus. Also weil der Mechanismus natürlich ein bisschen abstrus ist, dass trotzdem noch jeder einzelne klagen muss.
Ja, das haben wir hier in der Sendung auch schon besprochen. Das ist halt wieder so ein komischer Kompromiss, der eben der einzige war, den man irgendwie finden konnte. Aber
der auch in der Fachwelt offensichtlich nicht auf besonders viel Begeisterung stößt.
Ja.
Kommen wir mal zu den Kindern.
Genau, ich wollte gerade sagen,
und
zu dir und Silvia.
Ja, zu ihrer Majestät Silvia. Da kam ich auch wie die Jungfrau zum Kind, kam ich zu diesem Interview, was übrigens, und ich muss es total relativieren, man erniedrigt sich ja übrigens total, ne, als so Gala-Journalist, in der ich dann ja war. Da stand ich dann eben in einer Reihe mit wirklich ganz reizenden Kollegen, auch von der Bild zum Beispiel und so. Aber man bekommt tatsächlich ein mal sehr solides 2-Minuten-Fenster, um mit ihrer Majestät zu sprechen.
Ja. Okay.
Und vielleicht erzählen wir gerne mal, warum sie da war. Das ist nämlich wirklich, ich möchte mich da auch auf gar keinen Fall lustig machen, sondern was sie macht, ist wirklich eine sehr honorige Sache. Sie ist nämlich Gründerin von Childhood, von der Childhood Foundation, von einer Stiftung, die Kinder vor sexueller Ausbeutung und Missbrauch schützen soll, auf der ganzen Welt. Und in Leipzig hat sie das eben zum Anlass genommen, ein erstes Childhood-Haus zu eröffnen, also am Rande quasi des Juristentages, bei dem es eben auch sehr viel um das Kindeswohl ging. Da komme ich gleich noch zu. Und dieses Childhood-Haus ist wirklich ganz bemerkenswert. Es ist angesiedelt an der Uniklinik Leipzig. Das sind Beratungsräume, die wirklich einfach ganz kindgerecht eingerichtet sind und wirklich sehr freundlich aussehen. Und da sollen künftig Vernehmungen von Kindern stattfinden, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Und das ist im Moment wirklich eine einzige Tortur für diese Kinder, weil sie bis zu 10-mal im Laufe des Verfahrens eben vernommen wurden, gleich zu Anfang von der Polizei. Dann müssen sie irgendwann auch nochmal vor Gericht auftreten und müssen natürlich im geschützten Rahmen, aber in einer wirklich komplett für sie sehr fremden Situation Auskunft geben über das, was ihnen angetan wurde. Es ist eine extrem belastende Situation und das versucht man alles zu bündeln und die Vernehmung in diesen Räumen zu machen. Und es wurde tatsächlich auch so gestaltet, dass es den Anforderungen eines deutschen Strafverfahrens auch standhält.
Okay, also man könnte da Befragungen durchführen, die wären dann auch könnten eingeführt werden sozusagen.
Die können eingeführt werden in einem Strafverfahren. Also da erhofft man sich, dass man eben wesentlich früher als bisher diese richterlichen Vernehmungen schon durchführen kann. Womöglich also wirklich sehr nah an dem Tatgeschehen dran. Dann setzt sich eine Ermittlungsrichterin oder eben ein Richter mit dem Kind in einen Raum und nebenan sitzen die anderen Verfahrensbeteiligten, also Staatsanwaltschaft und Verteidigung, und können das verfolgen, können auch ihre Fragen stellen über einen Laptop, geben dann ihre Fragen ein und die Ermittlungsrichterin stellt dann eben diese Fragen dem Kind. Und das wird aufgezeichnet natürlich und kann dann in einem Verfahren eingeführt werden. Und das ist sozusagen das erste Mal, dass es das in Deutschland, diese Räumlichkeiten und auch dieses Verfahren dann tatsächlich ausgetestet wird. Ich finde das also längst überfällig.
Ja, ich finde, also sie hatte so diesen Satz auf ihrer Rede, den fand ich ganz einleuchtend, dass unabhängig davon, wie das Strafverfahren gegen den Täter ausgeht, ob der verurteilt wird oder nicht oder wozu, jedenfalls mal doch die Grundregel sein müsste, dass es jedem Kind, was sich sozusagen den Ermittlungsbehörden anvertraut, danach besser geht als davor. Mhm. Also dass es sozusagen im Net-Benefit eine gute Entscheidung ist, immer sowas zu offenbaren. Und das sei heutzutage durchaus nicht immer der Fall, aus den gerade von dir schon genannten Gründen, diese vielfachen Befragungen in alles andere als kindgerechten Situationen, gleichzeitig dann auch wiederum die mangelnde Einbindung ins Verfahren in dem Sinne, dass sozusagen die Kinder dann auch wiederum aber gar nicht mitkriegen, was ist denn jetzt der Stand, was passiert eigentlich, was hat das irgendwie zu bedeuten, was hier vor Gericht gerade so abgeht. Da scheint es, also ich bin jetzt echt kein Experte für dieses Gebiet, aber so wie ich es verstanden habe, scheint es da tatsächlich manchen Optimierungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten zu geben.
Genau, und das versucht man eben in Leipzig jetzt hinzubekommen. Andere Städte sollen folgen. Und eben, das war eigentlich auch wirklich ganz schön auf dem Juristentag, spielte eben das Kindeswohl auch in der Abteilung Familienrecht wirklich eine große Rolle. Man fragt sich auch da, warum eigentlich erst jetzt? Und es ist natürlich nur bedingt richtig, ne? Also natürlich spielte das Kindeswohl schon vorher eine gewichtige Rolle in diesen Streitigkeiten. Also da geht es ja dann immer um Erziehungsfragen, ne? Es geht um natürlich getrennt lebende Eltern, um Erziehungsfragen über und um Unterhalt, ja, und vor allen Dingen die, wie Kinder dann aufgeteilt werden zwischen den Eltern. Also
nur um das klarzustellen, das sind zwei verschiedene Referate gewesen. Bis eben sprachen wir quasi über Kinderrechte so im Strafprozess, aber sie spielten auch noch an einer ganz anderen Stelle eine Rolle beim
Richtig, Lehrten, also ne? Nee, ja, man muss sagen, genau, das, worüber ich eben gesprochen habe, war letztendlich eine Veranstaltung, die nicht wirklich zum DJT gehörte, sondern die sich in den Rahmen einbettete. Ne? Ja, ja. Also denn die Königin Silvia war eben zur Eröffnungsveranstaltung, da hat er ein Grußwort gesprochen, hat dann am nächsten Tag ihre Childhood Foundation da dieses Haus eröffnet. Mhm. Und das hatte eben mit der mit dem Deutschen Juristentag nur
so
bedingt
zu tun.
Genau. Ja, ja. Und jetzt diese Abteilung Familienrecht hatte sich eben diese Situation von Kindern in Trennungskonstellation vorgeknöpft und haben gesagt, also da muss es, um vielleicht mal das herauszugreifen, ist ja immer eine Frage, was geschieht mit dem Kind, wenn sich die Eltern trennen? Ne? Also kümmert sich vornehmlich ein Elternteil, meist die Mutter, um das Kind. Das ist so ein bisschen das gängige Prinzip, das Residenzmodell, das über Jahrzehnte praktiziert wurde, aber auch wirklich als sehr unbefriedigend inzwischen wahrgenommen wird. Da gibt es eben auch viele Väter, die sagen, ich will eben nicht nur Zahlen, Unterhalt zahlen, sondern ich will auch was von meinem Kind haben und ich möchte vor allen Dingen Zeit verbringen. Und da bietet sich zum Beispiel das Wechselmodell an, wo das Kind tatsächlich pendelt zwischen den beiden Wohnungen. Natürlich auch eine riesige Belastung fürs Kind, kann man nicht anders sagen, ne? Denn es ist wahrscheinlich überall und gar nicht zu Hause. Aber vielleicht ist das die Situation, die dem Ganzen noch am ehesten gerecht wird. Also jedenfalls wird auch diskutiert und wurde eben auch beschlossen auf dem Juristentag, dieses Wechselmodell stärker zu verankern und auch eher zur Norm zu machen als bisher. Bisher ist es noch eher die Ausnahme.
Und ich glaube, bisher ist es doch so, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dass wenn die Eltern so exakt 50-50 das aufteilen, dann wird das quasi auch auf die Unterhaltsverpflichtung angerechnet. Ja,
ja, der Unterhalt ist eine ganz komplizierte Nummer. Ja. Ehrlich gesagt, da würde ich gar nicht eintauchen.
Ja, ja, aber also sagen wir mal, das Grundproblem jedenfalls, ohne das jetzt zu spezifizieren, ist, dass es dir halt oft passieren kann, dass wenn du nach einer Trennung dich schon auch viel um das Kind kümmerst, dann aber trotzdem noch vollen Unterhalt zahlen musst. Und das wird natürlich irgendwie als unfair wahrgenommen von den Personen, die es trifft. Und das ist durchaus eine Erwägung, ob man das irgendwie flexibler gestalten kann, sowohl die Arbeitsteilung als auch, also die Betreuungsteilung, als auch eben dann die Unterhaltsverpflichtung. Auch dazu gibt es eine ganze Menge Beschlüsse. Das geht alles, ne? Also das muss man vielleicht an dieser Stelle mal dazu sagen. Zu jedem dieser Themen gibt es mehrere Dutzend Beschlüsse, die sehr weit ins Detail reichen. Das können wir unmöglich alles in der Sendung referieren. Aber wir packen euch auch zu sämtlichen Beschlüssen des Juristentags mal den Link in die Shownotes. Das ist durchaus interessant.
Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zum OLG Frankfurt. Vielleicht schildern wir erstmal den Fall, denn der ist nicht ganz unkompliziert. Ein Fall aus dem Jahr 2016. Damals wollte der Student Ada M., also ein israelischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin, nach Bangkok fliegen und kaufte sich übers Internet, über Expedia, diese Online-Plattform, ein Ticket bei Kuwait Airlines mit Zwischenstopp Kuwait. Das ist ihm auch zunächst gelungen. Also er hat tatsächlich dieses Ticket gekauft, wurde aber wenig später von Kuwait Airlines storniert mit dem Argument, es gibt seit 1964 ein Gesetz, das Israel-Boykott-Gesetz, das es verbietet, mit israelischen Staatsbürgern Verträge zu schließen, und zwar egal in welcher Form. Und deswegen, so sagte die Airline, könne sie den Studenten leider nicht befördern und hat es storniert. Hat wohl auch angeboten, ihm bei einer anderen Gesellschaft einen Direktflug zu besorgen, also von Frankfurt nach Bangkok eben
nicht. Das war sein eigentliches Ziel, war Bangkok, ne? Aber es wäre ursprünglich ein Zwischenstopp in Kuwait dabei gewesen.
Genau, das wollte er auch wahrscheinlich aus gutem Grund, weil ihm das natürlich bekannt ist, dass es dieses Gesetz gibt, und wahrscheinlich wollte er das einfach mal austesten, wie weit man hier in Deutschland damit kommt. Und interessanterweise ist Kuwait Airlines mit der Ablehnung, einen Israeli zu transportieren, extrem weit gekommen, nämlich bis zum OLG. Also schon das Landgericht Frankfurt hat die Klage des israelischen Studenten abgelehnt und hat gesagt, hier gibt es keinen Zwang der Airline, ihn zu befördern, denn es sei ihr nicht zuzumuten, diesen Beförderungsvertrag durchzuführen, weil es ja nach kuwaitischem Gesetz verboten ist.
Ja, also es sei ja unmöglich, ne? Das war ja das Argument, ne? Also
richtig.
Die Erfüllung der Vertragspflicht sei nach 275 BGB.
Genau, da komme ich gleich noch dazu, wie wir es dann, wie wir es dann rechtlich sozusagen aufdröseln. Das wird eben auch nochmal interessant. Das hat natürlich für einen unglaublichen Proteststurm gesorgt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde, das Landgericht Frankfurt war wirklich auch alles andere als sensibel, was dieses Thema angeht. Die haben es eben einfach wirklich nur rein juristisch, ne, mit dem 275 eben geklärt, bürgerliches Gesetzbuch, haben gesagt, Sache ist unmöglich geworden, deswegen gibt es hier gar keine
Leistungspflicht.
Das kann man so natürlich nicht machen. Ne? Also sie sind auf die Barrikaden gegangen. Ne? Also natürlich auch die jüdische Verbände, aber eben auch Politiker. Es hat sich der Verkehrsminister damals, Christian Schmidt, eben eingeschaltet. Und ich finde auch sehr zu Recht, denn das ist wirklich einfach eine ganz krude Situation, dass man mit einem offensichtlich diskriminierenden Gesetz hier in Deutschland so weit kommt. Ne, man muss sagen, das ist natürlich ein kuwaitisches Gesetz, ja, damit hat der deutsche Staat nur am Rande was zu tun, aber dass man das hier tatsächlich so problemlos durchkriegt, das war schon Knaller.
Ja, es war zumindest unglücklich kommuniziert vielleicht, aber jetzt, das OLG hat das ja im Ergebnis jedenfalls nicht anders gesehen, ne?
Die haben ein bisschen diplomatischer formuliert in der Pressemitteilung. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt bis jetzt nur die Pressemitteilung, eben noch nicht die schriftlichen Urteilsgründe. Das wird auch noch mal interessant sein. Aber die haben viel Zeit drauf verwandt und Platz drauf verwandt, zu sagen, wie sehr sie sich von diesem Gesetz distanzieren, ja, dass das eigentlich wirklich absolut abzulehnen sei und auch überhaupt nicht tolerabel. Ja, das war sozusagen das Zugeständnis an diesen Protest. Im Ergebnis sind sie aber tatsächlich auch zum gleichen Ergebnis gekommen, nämlich die Tatsache, dass hier eine Unmöglichkeit vorliegt der Leistung. Also ein Beförderungsvertrag wurde geschlossen. Ja, da ist übrigens auch die Frage, das kam auf Twitter, haben wir übrigens diesen ganzen Fall schon diskutiert, war auch echt eine spannende Diskussion, auch wenn man auf Twitter natürlich nicht besonders tief gehen kann, aber da sagte eben einer, naja, es gibt doch keinen Beförderungszwang in Deutschland. Gibt es übrigens doch. In Paragraph 21 des Luftverkehrsgesetzes ist eben festgelegt, dass Fluglinien jeden und jede hier in Deutschland befördern müssen. Ja, sie können nicht einfach wild jemanden ableben, schon gar nicht aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, solange ihnen das zumutbar ist. Ne? Da ist die Zumutbarkeit wieder. Er hat auch eben das Landgericht Frankfurt eben gesehen und die haben dann eben da den Haken gemacht und haben gesagt, weil es unmöglich ist, also der Airline kann nicht zugemutet werden, gegen ein Gesetz zu verstoßen, das in ihrem eigenen Land ja existiert. Das Oberlandesgericht hat jetzt eben unterschieden zwischen eben der rechtlichen Unmöglichkeit. Die haben sie verneint. Die haben eben gesagt, hier gibt es zwar ein Gesetz, aber daran können wir uns nicht halten, denn es ist nicht jedes Gesetz muss in Deutschland quasi Wirkung entfalten und insbesondere ein Gesetz, das so vehement gegen alle Grundsätze verstößt, auch internationaler Art, müssen wir uns nicht halten. Ne? Das war die rechtliche Unmöglichkeit, die haben sie abgelehnt. Aber durch die Hintertür war es dann eben doch so, dass sie gesagt haben, aber tatsächlich ist ja der Airline das unmöglich, den zu transportieren und in den Transitbereich in Kuwait den betreten zu lassen. Sie müssten also, sie wären quasi gezwungen, ihn nach Kuwait zu fahren und dann auch gleich wieder zurück, ohne dass er das Flugzeug verlässt, weil es ihnen eben verboten ist. Und ich muss sagen, da habe ich lange drüber nachgedacht und fand das ehrlich gesagt ein ganz merkwürdiges Ergebnis, weil damit stellst du quasi rechtliche und tatsächliche Unmöglichkeit ja faktisch gleich. Also was ist sozusagen der Sinn, da noch eine Unterscheidung zu machen und dieses Gesetz abzulehnen und zu sagen, daran müssen wir uns nicht halten, wenn faktisch die Konsequenz exakt die gleiche ist, nämlich dass eine Unmöglichkeit vorliegt und dass der Student nicht befördert werden muss.
Ja, das ist natürlich zumindest in diesem Fall dann nur ein Wertungsunterschied. Aber es ist ja nun mal eine nicht zu leugnende Tatsache. Also in dem Moment, wo die Maschine da in Kuwait landet, ist es ja offenbar tatsächlich so, dass die kuwaitischen Behörden dann eben sagen, der darf hier nicht mal in den Transitbereich rein. Also es ist ja einfach eine tatsächliche Unmöglichkeit. So schlimm man das alles finden kann, zu Recht.
Aber ich finde, man kann, die Frage ist doch, ob man die kuwaitische Airline da so leicht außen vor lassen kann. Ne? Also dann wurde eben argumentiert, also ich finde, es spielt eine Rolle, dass es eine staatliche Airline ist.
Ja, das hat mir auch zu denken gegeben, ne, tatsächlich.
So, also. Und ich finde, dass sie sich dann darauf berufen können, ist merkwürdig. Was ich außerdem merkwürdig finde, ist, dann wurde das auch in einem halben Satz, jedenfalls in der Pressemitteilung des OHG gesagt, bei Expedia war ja die merkwürdige Situation, dass die Staatsbürgerschaft gar nicht abgefragt wurde. Deswegen kam es ja überhaupt nur zu Vertragsschluss. Ja, wäre die abgefragt worden, dann hätten sie sich vielleicht gar nicht drauf eingelassen. Bei Expedia, diesem Online-Portal, wird es aber gar nicht abgefragt. Aber ganz ehrlich, ich finde, auch da macht sich das Gericht das ein bisschen zu einfach. Denn Kuwait Airlines ist ja gar nicht gezwungen, die Tickets über Expedia zu verkaufen. Ist ja totaler Quatsch. Wenn denen das dann nicht so wichtig ist bei Vertragsschluss, dass jemand israelischer Staatsbürger ist, ja, dann, also bei Vertragsschluss war es ihnen offensichtlich nicht so wichtig, aber dann haben sie es irgendwann gemerkt und abgelehnt.
Ja,
war mir zu einfach.
Ja, aber das müsste dann vielleicht relevant sein für die Frage des Schadensersatzes. Das könnte man ja zum Beispiel als vertragliche Pflichtverletzung anerkennen, dass man quasi erstmal nicht alles abfragt, was sich dann später als relevant erweisen wird. Aber nicht maßgeblich kann das ja sein für die Frage der Unmöglichkeit. Bei der Unmöglichkeit, finde ich, kommt man tatsächlich, also wenn man jetzt mal annehmen würde, es wäre eine private Airline, ja, dann könnte man ja wirklich sagen, vielleicht findet diese Airline das ja selber total blöd, vielleicht findet die dieses Gesetz ja genauso schlimm wie wir, ja, aber was soll sie machen so? Es ist halt nun mal einfach offenbar in Kuwait eben die Gesetzeslage und dann können sie es ja auch nicht ändern. Dadurch, dass es eine staatliche Airline ist, finde ich, hat das Ganze irgendwie ein etwas anderes Geschmäckle, weil, ne, man kennt ja hierzulande auch den Gedanken, keine Flucht ins Privatrecht, der sich jetzt natürlich nicht eins zu eins hier übertragen lässt auf diesen Fall, denn das ist natürlich schon ein privatrechtlicher Fall, der eben in der Zivilgerichtsbarkeit stattfindet. Aber ich habe da auch ein etwas ungutes Gefühl dabei, sie da so einfach weg davon kommen zu lassen. Aber
und
so.
Das hat ja das OLG gesagt, ne, so ein bisschen, das ist jetzt hier rechtlich nicht zu lösen, dann müsst ihr irgendwie außenpolitisch was machen. Vielleicht noch ein Argument, was über Twitter kam, was ich auch ganz spannend fand, deswegen sei es hier erwähnt. Es spielte ja auch eine Rolle, dass offensichtlich die Airline dem Studenten angeboten hat, wir bieten dir einen Vertrag mit einem Dritten an, also wir organisieren dir einen Direktflug. Und das wollte der nicht. Mhm. Und da war dann ein bisschen die Argumentation, naja, quasi selbst schuld, ihm ging es ja nur ums Prinzip. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich das jetzt okay zusammenfasse.
Ja, ich glaube, Rechtsmissbrauch war so ein bisschen der Gedanke, ne?
Genau, aber ich muss offen gestehen, ich meine, bei Diskriminierungsklagen geht es immer ums Prinzip. Ja, und wenn man sich zum Beispiel mal an die Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Rosa Parks erinnert, die da hätte man ja auch sagen können, naja, sie durfte ja in dem Bus sitzen, sie musste nur hinten sitzen und das wollte sie sich nicht gefallen lassen und hat sich deswegen nach vorne gesetzt und ist auch nicht aufgestanden, als ein weißer Mitbürger sich dahin, also hinsetzen wollte, sie aufgefordert hat, aufzustehen. Und natürlich ging es ums Prinzip. Ja, aber das tut es eben meines Erachtens in solchen Konstellationen immer. Und weiß nicht, ob da tatsächlich Rechtsmissbrauch die richtige Kategorie ist. Ne? Ja, also das muss einfach ausgefochten werden. Das ist eben einfach die Frage, darf man einer ausländischen Airline Diskriminierung durchgehen lassen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Diskriminierung, weil ja auch immer eine Argumentation ist, spielt auch in erster Instanz eine Rolle. Ist denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hier einschlägig? Ne? Also das ja tatsächlich vor Diskriminierung schützen soll. Interessanterweise ist ein Diskriminierungsmerkmal, was explizit nicht erwähnt ist, ja, nämlich die Staatsangehörigkeit. Ah, okay. Ne? Da geht das sozusagen nur, sind Religion, Rasse, Geschlecht und so weiter, spielt natürlich eine Rolle, aber die Staatsangehörigkeit ist außen vor und auch das hat das Landgericht gesehen und dann eben gesagt, naja, deswegen fällt er schon gar nicht unter das AGG. Ich finde, das kann man hier so nicht sagen, denn getroffen werden sollen durch dieses Gesetz natürlich die Juden.
Menschen jüdischen Glaubens.
Absolut.
Naja, aber ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel deutscher Staatsangehöriger ist, aber jüdischen Glaubens und vielleicht, weißt du, also der könnte ja dann fliegen.
Ja, der könnte fliegen, aber ganz ehrlich, die Frage ist doch im Umkehrschluss, kann das die Diskriminierung heilen, wenn es eben einen jüdischen Israeli trifft? Also das ist, das finde ich zu kurz gedacht. Also nur weil es Leute gibt, die nicht drunter fallen, heißt es ja nicht, dass es nicht doch eine Diskriminierung wegen des Glaubens, wegen der Religion sein kann. Mhm. Ja. Auch eine spannende Frage. Ich möchte das im Grunde genommen hier alles nur aufwerfen und auch nochmal aufrufen hier zu weiteren Diskussionen. Vielleicht nicht unbedingt auf Twitter, sondern auf unserer Internetseite. Sagst du sie bitte nochmal?
blogs.faz.net/Einspruch.
Ja, da kann man nämlich viel länger auch schreiben und auch durchaus Bezug nehmen auf den Vorschreiber. Das fände ich in dieser Situation mal wirklich ganz spannend.
Ja, ich würde hier übrigens als Gedanken noch einwerfen. Ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich eine das Problem, was der Staat Kuwait hat, ist ja tatsächlich wahrscheinlich nicht in erster Linie ein Problem mit dem religiösen Glauben, sondern tatsächlich mit dem Staat Israel. Ja. Weißt du, also und deshalb glaube ich tatsächlich, dass sie vermutlich auch wirklich weniger Probleme hätten mit jemand, der jüdischen Glaubens ist, aber in Deutschland lebt, als eben tatsächlich ganz dezidiert mit Staatsbürgern Israels.
Na, offensichtlich deshalb, haben sie ja ein Problem damit, sonst hätten sie einen befördert. Was ich eben auch noch spannend finde, ist die Möglichkeiten, die es sonst noch gibt, um diesen Fall zu lösen, wenn man eben einfach sagt, Schadensersatz, tatsächlich würde die Sache ja auch nur bedingt lösen. Ja, es ist zwar nett, Geld zu bekommen, wenn man ungerecht behandelt wurde, aber das ist natürlich nichts, was ihm geht es natürlich tatsächlich darum, dass dieser Beförderungsstopp aufhört. Ist auch übrigens nicht das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Das gab es eben auch in den Vereinigten Staaten mal oder in der Schweiz. Und die USA sind da ziemlich dezidiert gegen vorgegangen und haben die Bandagen festgezogen. Ne? Da gab es vom Department of Transportation, also vom Verkehrsministerium, ganz klar die Ansage, entweder ihr transportiert israelische Mitbürger oder ihr fliegt hier nicht.
Also und, wir entziehen euch die Start- und Landerechte.
Ja, richtig. Und dann haben sie tatsächlich auch Strecken eingestellt.
Aber Kuwait Air hat dann lieber auf das Amerika-Geschäft verzichtet. Absolut. Als beziehungsweise gut, Kuwait Air alleine kann das ja auch natürlich nicht entscheiden, sondern eben der Staat Kuwait. Aber bemerkenswert, okay.
So, und ich finde, das ist das absolute Minimum, was hier passieren sollte im Fall.
Naja, also, gut, das ist schon das ziemliche Maximum, also sehr viel weiter kommst du ja nicht, aber
ja, wenn du rechtlich nicht weiterkommst, aber ich politisch finde ich, muss ich da schon was tun. Also insofern, da würde ich dann wiederum mit dem OLG d'accord laufen und sagen, es ist natürlich auch eine außenpolitische Frage, die gelöst werden muss. Ja. Meine bescheidene Meinung zu diesem Thema. Wie gesagt, wer es anders sieht, würde mich echt interessieren. Bitte auf blogs.de.
Blogs.de.
Entschuldigung, sagst du es bitte nochmal.
blogs.faz.net/Einspruch. Und jetzt sei an dieser Stelle mal erwähnt, ein Thema, das wir jetzt hier nicht machen werden, aber auch das packen wir in die Shownotes. Der langjährige Arzt einer Sekte in Chile, einer von Deutschen betriebenen Sekte in Chile, muss hierzulande nicht in Haft. Dahinter verbirgt sich eine ja auch historische und spannende Geschichte, also sowohl juristisch als auch vom ganzen Hintergrund her lesenswert, würde ich behaupten. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes, lassen es an dieser Stelle jetzt mal außen vor, denn wir sind schon wieder ganz schön weit vorangeschritten.
Und kommen jetzt zum gerechten Urteil, das uns auch ein Hörer mitgeteilt hat. Herzlichen Dank dafür. Was ist denn?
Ja, es ist schon aus dem Juni, aber ich glaube jetzt erst veröffentlicht, jedenfalls uns jetzt erst zur Kenntnis gelangt. Und da geht es um einen Abtreibungsgegner, der sein Fahrzeug quasi nach der Art eines Firmenwagens bedruckt hat, nur eben nicht mit irgendwelchen Schriftzügen oder Telefonnummern, sondern mit zerstückelten Föten und entsprechenden Textpassagen, die also sinngemäß, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber naja, suggerierten, dass das natürlich alles Mord sei und man in die Hölle komme und dergleichen mehr. Dieses sicherlich nicht schön anzuschauende Fahrzeug hatte er abgestellt in der Nähe einer Grundschule. Dort stand es also und
die Eltern waren lichterloh empört. Die Kinder haben es im Zweifel gar nicht gesehen, aber die...
Ja, weiß ich nicht. Also die Kinder haben es vielleicht schon auch gesehen. Und da stand es, bis es dann irgendwann nicht mehr da stand, weil es nämlich abgeschleppt wurde. Fand ich erstmal so ganz lustig als Vorgang. Und er hat dann aber jedenfalls dagegen geklagt. Gegen die Belastung mit den Kosten des Abschleppens hat er geklagt, weil er sagte, die Maßnahme war halt rechtswidrig und hätte dementsprechend nicht durchgeführt werden dürfen. Ist damit aber mit Pauken und Trompeten gescheitert. Weil das Gericht sagt, doch, hier lag eine Gefährdung oder eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit vor, dergestellt nämlich, dass das Abstellen des Fahrzeugs gegen 118 Ordnungswidrigkeitengesetz verstoßen hätte. Nach 118 handelsordnungswidrig, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen.
Eine grob ungehörige Handlung.
Ja. Und das sei, also natürlich müsse das hier abgewogen werden mit dem Recht auf Meinungsfreiheit. Man darf natürlich gegen Abtreibung sein, man darf das auch in verschiedener Weise öffentlich kundtun, aber hier, also es wäre auch durchaus noch legitim gewesen, wenn er zum Beispiel auf das Auto einfach nur gedruckt hätte, was weiß ich, Abtreibung ist Mord oder so, aber mit diesen martialischen Bildern zusammen. Und dann wiederum, und das sei hier eben auch relevant gewesen, gerade von der Grundschule, wo natürlich irgendwie halt Kinder das dann den ganzen Tag sehen, würde das eben, also in ähnlicher Weise, wie du da zum Beispiel auch nicht ein Auto hinstellen dürftest, was mit nackten Frauen bedruckt ist und für ein Bordell wirbt, darfst du eben auch sowas nicht dahinstellen. Das sei eben zumindest in diesem Kontext dann grob ungehörig und dementsprechend Verstoß gegen 118 OVI.
So, und das finden wir zutiefst gerecht.
Das finden wir mega gerecht. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Wir weisen nochmal darauf hin, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt im iTunes Store oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und nächste Woche haben wir dann eine Sondersendung, da nämlich sowohl Grinna als auch ich im Urlaub sind, haben wir quasi ein Großkanzlei-Spezial aufgezeichnet.
Auch wirklich für Nicht-Juristen zu empfehlen. Ja. Hören Sie da mal rein, weil man doch, glaube ich, eine ganze Menge über diese Welt lernt.
Genau.
Das die ziemlich einflussreich ist.
Steht euch nächste Woche bevor. Übrigens auch nochmal vielleicht, weil ja durchaus immer wieder neue Hörer hinzukommen und sich bestimmt der eine oder andere wundert, warum du, Corinna, die Hörer immer siehst und ich immer du bzw. ihr sage.
Aus vollstem Herzen tun wir das beide, weil wir uns nicht einigen können, wie viel Respekt wir unseren Hörern gegenüberbringen.
Boah, dieses Framing kann ich natürlich überhaupt nicht akzeptieren. Nee, wir hatten das in Sendung 1 eigentlich, wollten wir es mal einheitlich machen, dann haben wir es verbaselt und dann fanden wir es lustig und sind dabei geblieben. Also, falls ihr euch wundern solltet.
Oder falls sie sich wundern.
Wisst ihr jetzt Bescheid, wie es kommt.
Herzlichen Dank.
In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Ciao.